Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Katja Weise. Die große alte Dame des Fernsehens hat sie ein Kollege vor gar nicht allzu langer Zeit genannt. Das ist offen gestanden keine Beschreibung, die mir einfallen würde, wenn ich den Namen Christine Westermann höre, auch wenn sie schon so lange Fernsehen macht, wie ich glaube wirklich keine zweite. Christine Westermann ist Christine Westermann, egal ob sie Bücher empfiehlt oder sich in der Sendung Zimmerfrei mit Götz Alsmann zum Affen macht. Die Sendung wurde jetzt nach 20 Jahren eingestellt. Da am Ende ja aber manchmal auch ein neuer Anfang steht, hat Christine Westermann dieses Ende als Ausgangspunkt genommen für ein neues Buch übers Abschiednehmen. Darüber wollen wir natürlich auch sprechen in dieser Stunde Klassik à la carte mit Christine Westermann. Herzlich willkommen, hallo.
Danke für die Einladung, ich bin gern hier.
Ich habe mich so gefragt bei der Vorbereitung dieser Sendung, ob das nicht für Sie eigentlich merkwürdig ist. Sie machen seit so vielen Jahren Fernsehen und Radio und haben, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen eigentlich befragt, interviewt, in teilweise ganz intimen Situationen und sind nun selber seit einigen Jahren ja auch eine gefragte Gesprächspartnerin, sei es jetzt zum Ende von Zimmerfrei oder eben auch als Buchautorin. Was machen Sie eigentlich lieber, Fragen stellen oder Fragen beantworten?
Ich finde es jetzt ganz spannend, bei Ihnen zu sitzen, weil ich natürlich Profi bin und jetzt mal höre, was stellt denn die Weise eigentlich für Fragen? Stellt sie so offene Fragen, also wo man ein bisschen mehr erzählen muss? Oder stellt sie geschlossene Fragen, auf die ich, wenn ich nicht gut drauf wäre, aber ich bin gut drauf, einfach Ja oder Nein antworten würde? Und ich freue mich immer, wenn mich eine Frage überrascht, wenn man mit irgendwas nicht gerechnet hat. Und ich, also wie soll ich sagen, zu meinem Handwerkszeug gehört einfach eine richtig gute Vorbereitung. Und da kann einem eigentlich auch nichts passieren. Und wenn man dann in, ob es jetzt Zeitung oder Radio oder auch Fernsehen ist, die Talkshows, wenn man dann so merkt, Mensch, hat einer überhaupt nicht richtig reingeguckt oder sich nicht richtig vorbereitet, dann kann ich schon auch mumpfig werden.
Aber das war für Sie schon immer auch ein Ziel, Ihre Gäste zu überraschen mit Fragen, oder? Das kann man dann ja auch aber gar nicht wirklich planen.
Ich weiß nicht, ob mein Ziel überraschen war. Mein Ziel ist es, Menschen kennenzulernen und nicht abzufragen, neue Platte oder neues Buch oder sowas, sondern zuzuhören. Und ich glaube, was ich wirklich gut kann, ich kenne sehr genau die feine Linie zwischen privat und persönlich. Und ich bin nie privat geworden. Ich frage einfach nur persönlich. Und da kommen manchmal eben überraschende Antworten.
Wir möchten Christine Westermann kennenlernen in dieser Stunde Klassik à la carte und dann hoffentlich auch persönlich und nicht privat. Der vierte Satz aus der Haffner-Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart, hier gespielt von Concerto Köln. Eine Kölnerin ist heute bei mir zu Gast, nämlich Christine
Lassen Sie
Westermann.
Das die Kölner nicht hören. Ich bin Immi, ich bin ja kein waschechter Kölner. Dann sind wir die Immis.
Sowas gibt es in Hamburg auch, also da macht man auch eine sehr feine Unterscheidung. Geboren sind Sie ja auch in Erfurt, aber trotzdem schon seit vielen Jahren in Köln wohnhaft. Fühlen Sie sich selbst auch nicht als Kölnerin?
Ich weiß nicht, was es bedeutet, sich als Kölnerin zu fühlen. Ich feiere unglaublich gern Karneval, ich trinke Kölsch, ich bin Mitglied des 1. FC Kölns und wir haben eine Dauerkarte, was im Moment natürlich echt eine schmerzhafte Angelegenheit ist. Ich mag die Stadt, obwohl sie wirklich protestlich ist. Also immer, wenn ich dann hier nach Hamburg komme, dann denke ich, oh nee, was für eine schöne Stadt. Aber ich mag das, was Köln ausmacht, nämlich dieses bisschen runtergekommene, das bisschen schmuddelige. Irgendjemand im Karneval hat mal gesagt, aus einem Pisspot kannst du kein Mokka-Tässchen machen und so ist Köln. Und das, also ich mag die Stadt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, mal 5 Jahre nach Hamburg zu ziehen oder noch besser 5 Jahre nach Sydney oder so. Also ich bin ein Abenteurer, ich verreise gern und bleibe auch gerne irgendwo hängen.
Und das ist jetzt auch nicht nur so dahingesagt. Ich meine, Sie haben schon einmal Koffer gepackt und sind dann für 10 Jahre nach San Francisco gezogen. Also Sydney wäre durchaus eine Option.
Ja, ich war 2-mal in Australien und zweimal längere Zeit in Sydney. Und Sydney ist einfach eine großartige Stadt. Ich mag Städte, die am Wasser liegen, und Sydney liegt grandios am Wasser. San Francisco auch. Aber als ich dann in Sydney war, habe ich gedacht, noch eine Idee schöner.
Dann fragt man sich, wie sie es überhaupt in Köln jetzt so lange aushalten konnte.
Da ist ja der Rhein, der fließt ja da durch. Und außerdem habe ich mich in einen Mann aus Köln verliebt. Und dann ist manchmal so ein Gefühl stärker als die Liebe zum Meer oder zum Wasser.
Verreisen, woanders hingehen und das eben nicht nur für 5 Tage, hat ja auch mit Abschied nehmen zu tun. Sie haben sich damals, ich weiß jetzt nicht mehr genau in welchem Jahr, sehr schnell und sehr kurz entschlossen, für die 10 Jahre nach San Francisco zu gehen. Was muss man können, um das dann auch tatsächlich umzusetzen?
Ich glaube, Wille. Man muss den Willen haben. Und wenn ich was will, gehe ich mit dem Kopf durch die Wand. Und es ging damals eine Beziehung zu Ende. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche dringend, um den emotionalen Abstand zu kriegen, einen geografischen Abstand. Und damals bin ich dann zu einer Freundin nach Indianapolis gegangen, nach Chicago geflogen und habe dann San Francisco kennengelernt. Ich habe es an einem jener Tage kennengelernt. Knallblauer Himmel, ganz laue Temperatur, irgendein Septembertag. Und so ist San Francisco ganz selten, weil es diesen ekelhaft kalten Wind vom Pazifik reinbläst und eben oft neblig ist. Und dann stand ich da und dann habe ich gedacht, Mensch, ich bin Journalistin, ich bin freie Mitarbeiterin, mich hält nichts. Ich könnte es auch mal hier versuchen. Und 3 oder 4 Monate später habe ich meine Koffer gepackt in Köln, habe alles untergestellt und bin mit 2 Koffern, einem Buch und 2 Kaffeetassen, warum die Kaffeetassen dabei waren, weiß heute kein Mensch mehr, nach San Francisco. Und das geht relativ einfach, da eine Wohnung zu finden, weil kein Mensch die Wohnung bezahlen kann.
Und dann, aber Sie konnten.
Nee, dann wird man Roommate. Also man geht in eine Wohngemeinschaft und da gibt es, also super Aufnahmeverfahren, da muss man nur sagen, ob man viel trinkt, ob man raucht, ob man Haustiere mag, ob man Kamin will, Waschmaschine, Trockner. Das kreuzt man alles an und dann jagen die das durch den Computer und dann spuckt der, also für mich hat der 8 oder 10 Adressen ausgespuckt und dann bin ich in einem sehr schönen Viertel gelandet, oberhalb von Haight-Ashbury, also dieser Flower Power Straße, aber weiter oben ist nichts mehr mit Flower Power. Und dann hat man so einen kleinen Blick auf die Golden Gate, habe ich noch gehabt. Aber schweineteuer natürlich, selbst in der WG.
Sie haben ja dann nach 10 Jahren sich für die Rückkehr nach Köln entschieden. Gab es irgendwas, was Sie als Erfahrung wieder mit zurückgenommen haben? Oder dass Sie tatsächlich auch das Gefühl hatten, Mensch, ich habe mich in der einen oder anderen Weise verändert in diesen 10 Jahren, einfach dadurch, dass ich eben in San Francisco war?
Also ich glaube, man verändert sich, weil man eine andere Sprache spricht. Und sich dann in der Sprache fast so gut auskennt wie in der eigenen irgendwann, weil man eine ganz andere Kultur kennenlernt. Und was ich gemerkt habe irgendwann, und das war mit ein Grund, wieder zurückzugehen, dass ich Europäerin bin. Also auch Deutsche und auch gern Deutsche, aber noch viel lieber Europäer. Und wir hatten da richtig so eine kleine European Community. Mein Friseur war ein Franzose und ich habe Italienisch auf der Sprachenschule gelernt und dann habe ich mich mit einem der Lehrer angefreundet. Und natürlich ist Amerika klasse und ich war vor allen Dingen natürlich in Kalifornien unterwegs. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es leichten Herzens verlassen. 10 Jahre waren auch genug. Das war so, ich bin ja zwischendurch immer gependelt und habe in Köln beim WDR Aktuelle Stunde gemacht mit Frank Plasberg und Radio damals und das war so zwischen beiden Welten und dann habe ich so gemerkt, dass es doch eher mich nach der alten Welt hinzieht, als in der neuen zu bleiben.
In der Kulturklassik à la carte mit Christine Westermann, das war ein Gruß aus der neuen Welt von Antonin Dvořák, von der, wie wir gerade gehört haben, Christine Westermann dann relativ leichten Herzens wieder Abschied genommen hat nach 10 Jahren. Sind Sie eigentlich, glauben Sie, generell jemand, der leicht und gut Abschied nehmen kann, Bindestrich inzwischen?
Das kommt auf die Abschiede an. Also ich glaube, dass ich gut loslassen kann, aber das hat bestimmt auch was mit dem Älterwerden oder Altsein zu tun, dass man das gelernt hat. Der erste Abschied meines Lebens war ein ziemlich dramatischer, weil mein Vater gestorben ist. Und da war ich noch sehr jung, da war ich 13. Und das kam sehr überraschend. Und danach hat das für mich bedeutet, sozialen Abstieg. Und ich habe es dann immer emotionale Dunkelkammer genannt, weil es wirklich, ich habe meinen Vater sehr geliebt und er mich auch. Und wir waren ganz dicht zusammen. Und meine Eltern waren da schon geschieden und ich bin dann zurück in den Haushalt meiner Mutter gekommen. Ich war sehr klein, als sie sich haben scheiden lassen, dann war ich erst 5. Und die Zeit von 5 bis 13 habe ich halt eine ganz intensive Zeit mit meinem Vater. Der hatte auch sehr viel Zeit, weil er schon pensioniert war. Und das war auf einmal alles weg. Und ich habe viele Jahre meines Lebens damit zugebracht, Abschiede mit diesem Gefühl von, es wird was schlimmer, es wird was schlecht. Und ich habe dabei gar nicht gemerkt, dass es nicht stimmt, dass es wirklich bedeutet, für mich die Abschiede, die danach kamen, dass was Neues kam. Und dieser abgenudelte Satz, es kann erst was Neues kommen, wenn was Altes geht, der ist ebenso abgenudelt wie wahr, das stimmt schon. Und ich habe bei dem Abschied von Zimmerfrei, da wussten wir 3 Jahre im Voraus, dass es aufhören würde, wenn wir 20 Jahre alt sind, also die Sendung 20 ist. Und da habe ich zu Beginn dieser 3 Jahre habe ich gesagt, zur letzten Sendung komme ich nicht, weil das kann ich nicht. Ich fange einfach an zu weinen, also so zu schluchzen wie ein Kind, was sehr traurig ist. Und dann war es gänzlich anders 3 Jahre später. Und diese Entwicklung hat mich selbst überrascht. Und da ist der Gedanke entstanden, ich schreibe jetzt mal ein Buch über Abschiede. Und zwar nicht über die Großen, also nicht nur über die Großen, nicht nur über den Tod und das Sterben, sondern auch so mittelgroß wie so ein Abschied nach 20 Jahren oder wie ganz kleine der Abschied von der äußeren Schönheit, den ich jetzt bei mir erlebe oder der Abschied von der Beweglichkeit, bin eben nicht mehr so beweglich, wie ich vor 10 Jahren noch war. Und ich glaube, man bekommt im Alter, ich werde jetzt 69, bekommt man, wenn die Schönheit geht oder Dinge, die man hatte, als man jung war, bekommt man andere Geschenke. Und das finde ich sehr schön. Ich bekomme eine unglaubliche Gelassenheit und ich kann auf Dinge gucken und ich merke, dass ich immer noch lerne, dass ich sehr, sehr ruhig geworden bin, dass ich sehr viel freundlicher bin, dass mich sehr viel weniger aufregt. Und das ist schön, dass das Alter ganz anders ist, als ich dachte. Also nicht so hier oben Stirn gerunzelt und vergrämt und vergrimmt, überhaupt nicht, im Gegenteil. Jetzt habe ich schon einen weiten Bogen geschlagen.
Wir haben einen ganz weiten Bogen geschlagen von Ihrem Vater über so ziemlich fast alle Themen, die in dem Buch verhandelt werden. Warum haben Sie es aufgeschrieben? Also so, dass es auch andere lesen können. Das sind ja auch Dinge, die könnte man oder hätten Sie auch mit sich allein verhandeln können und dann vielleicht ja zu einem ähnlichen Erkenntnisstand kommen können.
Ich fange anders an. Dieses Buch ist kein Ratgeber. Ich beschreibe, was mich bewegt hat und wie ich möglicherweise gut oder schlecht da rausgekommen bin. Ratgeber wollte ich nicht schreiben, ich wollte erzählen von mir. Und die Idee ist, wie gesagt, entstanden ein Jahr oder so, bevor Zimmerfrei zu Ende ging. Und da hat jemand gesagt, Mensch, schreib das doch mal auf, so ne, den Abschied jetzt. Und da war mir schon klar, ich will kein Buch über 20 Jahre Zimmerfrei. Wollte ich nicht. Ich wollte was schon in mir drin ist. Dann habe ich aufgeschrieben, was für Abschiede kenne ich denn? Also ist Abschied von San Francisco wirklich ein Abschied gewesen? Ja, es war ein Abschied, aber da bin ich total leichten Herzens gegangen. Das hätte ich übrigens auch nicht gedacht.
Gibt es denn Abschiede, die dann doch gar keine Abschiede sind?
Ich glaube, Abschiede, die keine sind, sind die selbstbestimmten Abschiede. Wenn man sagen kann, ich will wieder nach Deutschland zurück. Und wenn man sich in aller Ruhe von allen möglichen Leuten verabschiedet. Und ich bin da relativ brutal. Ich kappe dann auch. Also ich kappe so Seile, die mich dann verbinden können. Ich bin jetzt seit 17 Jahren wieder in Deutschland. Dann sind so Freundschaften eingeschlafen, die ich in San Francisco hatte, obwohl die San Francisco-Seite sich sehr bemüht hat, das zu halten. Aber also ich gucke eher nach vorne als zurück. Das ist, glaube ich, vielleicht ist das der ganze Trick. Und wenn die Abschiede selbstbestimmt sind, auch Zimmerfrei war selbstbestimmt. Wir haben beschlossen, wir wollen 20 Jahre voll machen. Und die wollten uns eigentlich schon vorher rausschmeißen, schon mit 18. Also Zimmerfrei wird 18 volljährig und so. Und da haben wir gesagt, machen wir nicht. Und als klar war, es sind 20 Jahre, dann haben Götz und ich, wir haben hinter der hinter dem Ventilator, wo wir mal standen, bevor wir rausgekommen sind.
Es gab so einen großen Ventilator im Studio.
Im Studio, genau. Und da haben wir eine Strichliste gemacht. Und dann waren es nur noch 11, 9, 8. Und dann war es die letzte. Und wir haben beide ein bisschen Angst gehabt, dass es uns, wie Götz es nannte, reißt, dass wir beide anfangen zu weinen. Also ich habe dann auch geweint, Götz auch. Aber ich habe wirklich nur geweint, weil diese Musik, dieses Pomp and Circumstance von Edward Elgar gespielt wurde. Und da kann, also das können Sie hier einspielen, da fange ich übergangslos an zu weinen. Es muss in der Musik Tonfolgen geben, die bei Westermann komplett auf die Tränendrüse drücken.
Ja, jetzt müssen Sie da durch, ne? Edward Elgar.
Kommt jetzt.
Pomp and Circumstance.
Ich habe hier ein Taschentuch liegen. Alles gut. Das ist ja echt großer Pomp und großes Getöse.
Und es bringt sie trotzdem immer zum Weinen. Land of Hope and Glory aus Pomp and Circumstance. Christine Westermann.
Es berührt mich, sagen wir. Also ich habe jetzt nicht geweint, war vielleicht knapp davor. Aber auch als ich das jetzt gehört habe und dann denke ich, boah, was für eine Musik. Also klar, die schrammt eine Idee an der Kitschgrenze vorbei, wenn man so will. Aber in mir steigt da eine unglaubliche, so eine stille Lebensfreude hoch. Und wirklich eine Dankbarkeit für das, was in meinem Leben passiert ist.
Sie haben ja jetzt schon mehrfach diesen ersten sehr schweren Abschied in Ihrem Leben erwähnt, den von Ihrem Vater. Sie waren damals 13. Das ist ja etwas, wo man sich manchmal fragt, kann man sich mit sowas versöhnen? Haben Sie für sich jetzt auch über dieses Abschiednehmen was lernen können beim Schreiben? Also Sie haben ja nicht nur von Ihrem Vater Abschied nehmen müssen inzwischen, Sie schildern auch den Abschied von Freunden in dem Buch.
Ich weiß nicht, ob man Abschied nehmen lernen kann. Das ist auf jeden Fall was, was jeder für sich selbst entscheiden muss, wie er es machen will. Wichtig ist, dass Abschied ja nicht bedeutet, dass was weg ist. Sondern wenn jemand gestorben ist, haben sie den ja im Herzen, die Bilder und Sätze, die er gesagt hat oder die sie gesagt hat. Also vielleicht ist das jetzt ein bisschen kindlich formuliert, aber Menschen, die gestorben sind, sind ja immer noch bei mir. Ich habe die Erinnerung, ich habe die Bilder, es ist alles noch da. Das tröstet natürlich nicht, wenn gerade vor 3 Monaten jemand gestorben ist oder gestern oder jemand im Sterben liegt. Das will ich mir überhaupt nicht anmaßen, zu dieser Form des Abschiednehmens was zu sagen. Aber entscheidend ist, dass es nicht weg ist, sondern dass es in einem drin ist. Und das weiß ich gar nicht, ob ich das gelernt habe. Das spürt man einfach irgendwann. Irgendwann begreift man das. Und so ist es mit vielen Sachen, von denen man sich verabschiedet hat, von den Großen und den Kleinen. Also ich habe vorhin gesprochen vom Abschied von der äußeren Schönheit. Und mir hat neulich, vor einem halben Jahr oder so, hat mir ein Freund, den ich ewig nicht gesehen habe. Und das ist ja, trifft man aufeinander nach 20 Jahren und denkt, Mensch, ist der alt geworden. Und man vergisst, dass man mitgealtert ist. Und dann, es war ein ganz schöner Abend und dann sagt er zu mir, Mensch, warst du früher ein Schuss? Und dann habe ich, die erste Reaktion war innerlich so eine ganz lodernde Empörung, dass ich gedacht, und dann habe ich es aber gesagt, ich sage es mal, und was bin ich heute? Und dann haben wir darüber gesprochen und das ist ja, also heute habe ich, ich glaube, dass ich heute eine innere Schönheit habe, die leuchtet. Und wenn man einer Frau, ich verehre Erika Pluha zum Beispiel, und wenn man der ins Gesicht guckt, das Gesicht ist gezeichnet auf eine wunderschöne Art vom Leben. Und das ist so viel mehr, finde ich, als ein Schuss zu sein. Jetzt könnte man sagen die 20er, ja, was für ein billiger Trost, ja, weil die äußere Schönheit kriegt sie ja nicht mehr, das stimmt. Aber was man stattdessen kriegt, damit hätte man nie gerechnet. Und das genieße ich gerade, die kleinen und großen Geschenke, wenn man älter wird.
Sie haben gesagt, wenn Menschen sterben, dann bleibt was, nämlich die Erinnerung an viele Momente, die man miteinander geteilt hat. Ist das etwas, was Sie auch tröstet mit Blick auf den eigenen Tod?
Ich würde Ihnen gerne ein Beispiel nennen, damit das nicht so abstrakt ist. Wir haben eine Freundin, die lebte in Amsterdam, Anne, und mit Anne haben wir immer Weihnachten gefeiert. Das war Tradition. Und als wir letztes Jahr Weihnachten gefeiert haben, war klar, Anne hat einen Krebs, der nicht mehr zu behandeln ist, und sie würde dieses Jahr Weihnachten nicht mehr mit uns feiern können. Und Im März kam der Anruf, sie hat nur noch ein paar Tage und sie möchte ihre Freunde sehen. Und sind wir nach Amsterdam gefahren und dann haben wir geklingelt und durften erstmal nicht rein. Da mussten wir warten, weil Anne noch nicht fertig war. Und Anne hat sich geschminkt und die Haare frisiert und hat ein Seiden-T-Shirt an und ihre Perlenohrclips. Also Anne sah aus wie immer. Und ich habe sofort angefangen zu weinen und dann hat sie gesagt, du brauchst nicht zu weinen, ich habe keine Angst, ich nehme meine Erinnerungen mit und ihr habt die Erinnerungen an mich. Und dann habe ich gesagt, Anne, dieses Jahr ohne dich, aber nicht ohne dich, du bist dabei, wo möchtest du denn sitzen? Und dann sagt sie, ah, ich sitze am besten neben Frankie, da kann ich in die Küche gucken, damit das Risotto nicht wieder anbrennt. Und dann hat sie noch einen Moment überlegt und dann hat sie gesagt, nee, diesmal möchte ich gerne am Kopfende sitzen und möchte euch an der Seite haben. Und so werden wir dieses Jahr machen. Wir werden ein Foto von Anne hinstellen. Und das ist so, wie ich mir das mit dem Abschied von Menschen, die ich sehr gemocht oder auch geliebt habe, erkläre. Und bei meinem eigenen. Ich schwanke ja zwischen, welche Musik möchte ich hören? Eric Clapton, Autumn Leaves, Les Feux Morts von Yves Montand, das ist die englische Übersetzung, oder das Trinklied aus La Traviata, weil das so richtig fröhlich ist. Und immer, als ich jetzt wieder Pomp and Circumstance gehört habe, habe ich gedacht, warum eigentlich nicht das? Ja, sollen doch alle auch mal weinen. Aber ich möchte vor allen Dingen, dass man auf der Trauerfeier, und das ist ja das Tolle am Leichenschmaus, dass alle traurig sind. Und dann gibt es Kaffee und Streuselkuchen und Schnittchen und dann fängt man an, über den oder die Tote zu erzählen und man erzählt von früher und wie lustig es war und was sie doch für ein verrücktes Huhn war und was für Sachen man gemeinsam gemacht hat. Also mehr Leben geht doch gar nicht.
Das heißt, Sie haben keine Angst?
Vom Sterben? Natürlich habe ich Angst vom Sterben. Ich glaube aber, die Angst ist darin begründet, dass ich noch so gerne leben möchte. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich wirklich todkrank bin und wenn ich weiß, es geht zu Ende und das, was jetzt noch kommt, ist nicht mehr angenehm. Ich habe in dem Buch eine Stelle aufgeschrieben von André Heller mit seiner Mutter. Die ist 102 und wie sie reden über das Leben. Und an einer Stelle kommen sie auch aufs Sterben. Und das ist für mich eine unglaublich schöne Stelle, weil es für mich so wahr ist. Weil sie sagt, du, ich habe einen Durchschlupf gefunden. Und dann sagt er, wie meinst du das? Dann sagt sie, es gibt einen Durchschlupf, wenn man vom Leben in den Tod gehen möchte oder was auch immer danach kommt. Und ich weiß, wie es geht, aber ich brauche noch ein bisschen Kraft dafür, um diesen Durchschlupf auch wirklich zu nehmen. Und mich hat das so fasziniert, weil mich das erinnert an die Bilder von ganz kleinen Kindern und ganz alten Menschen. Und die Kleinen, die gucken manchmal auch so in die Ferne, dass man denkt, die wissen noch, wo sie herkommen. Und die Alten gucken in die Ferne und ich denke, die wissen, wo sie wieder hier hingehen. Und das gibt mir einen großen Trost. Also jetzt, ich bin quicklebendig. Ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn ich wirklich auf dem Sterbebett liege. Keine Ahnung.
Haben Sie denn eine Idee, wo Sie hingehen?
Also ich habe einen guten Kinderglauben. Ich glaube nicht, dass es aufhört. Ich weiß nicht, ob ich all die wiedersehe, die ich gerne wiedersehen möchte. Keine Ahnung, aber ganz ehrlich, das ist auch gar nicht mehr wichtig. Es soll nur nicht aufhören.
Wir hören jetzt Autumn Leaves von Eric Clapton.
Auch das noch.
Nach dem Klassiker Les Feuilles Mortes von Yves Montand, Eric Clapton, Autumn Leaves, NDR Kulturklassiker à la carte, heute mit Christine Westermann, die, das ist zumindest im Moment der Plan, diese Musik gerne bei ihrer Beerdigung gespielt haben möchte. Abschied, Frau Westermann, hat ja ganz viel auch mit Trost zu tun. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, beziehen Sie Trost natürlich zum einen aus den Erinnerungen, aus gemeinsam erlebten Stunden. Welche Rolle spielt denn Musik da? Ist Musik auch Trost?
Nee, bei mir löst Musik ganz viele Erinnerungen aus. Und manchmal will ich nicht erinnert werden. Also manchmal will ich in der Gegenwart bleiben. Und ich mag Musik nicht zum Nebenbei hören. Ich höre Musik intensiv und dann richtig. Und dann so wie eben jetzt hier Kopfhörer und dann aber volle Lotte. und dann kann ich es auch wieder absetzen. Und ich bin jemand, der Ruhe braucht und das habe ich schon immer. Also ich sitze leidenschaftlich gern am Wasser, am Meer. Ich meine, der brüllt einen der Ozean an, aber das ist für mich so weißes Rauschen. Das ist, ich finde es wunderbar.
Also Musik, haben wir jetzt schon mal festgestellt, spendet keinen Trost. Sie sind ja nun auch bundesweit bekannt als die Frau, die Bücher empfiehlt. Und Literatur kann ja nun auch viel Trost spenden, finde ich zumindest. Ja. Wenn wir auf der Schiene noch mal weitergehen, würde das denn funktionieren für Sie, dass Sie dann sagen, ich lese?
Ich habe mir das ehrlich gesagt noch nicht überlegt, was ich mache, wenn es um Abschiedsmomente geht, also um Momente, wo es einem schwerfällt. Lesen hilft ganz bestimmt, aber da muss man auch das richtige Buch erwischen. Es darf dann keine Mühe machen. Und manchmal, also ich muss ja Bücher auch anlesen und anlesen bedeutet, ich lese 50 Seiten und wenn es mir dann nicht gefällt, lege ich es weg und die Bücher, die ich empfehle, lese ich immer ganz und da muss die Begeisterung von Seite 1 bis 388 auch reichen. Was gut geht, ist Natur. Ich habe irgendwie so eine heimliche Freundschaft mit Bäumen. Ich kann so auf Bäume gucken und das ist so, ich glaube, das ist Blitzmeditieren. Ich gucke da hin und kann da 4 oder 5 Sekunden, gucke ich da auf dieses Wunderwerk von Ästen, von Blättern, von Farben und dann tauche ich wieder auf. Ich kann das auch zu Hause, wenn ich am Schreibtisch sitze, gucke ich auf so eine große Bücherwand. Das kann ich auch, weil das ist bunt, das ist ja eigentlich ist es wie ein großes Bild.
Ist denn dann ein Buch gut, wenn Sie sich auch in dem Buch verlieren können?
Ja, also das ist so ein abgedroschener Satz, aber wenn man in was eintaucht, ne, wenn man in eine Geschichte eintaucht. Und ich bin dann auch jemand, der, also ich lese dann nachts, ich lese oft im Bett, ich lese gerne im Bett, weil ich so ein Bett habe, was man so, wo man hinten den Rücken
so
hochklappen kann und dann immer, je nachdem, die Höhe dann verändern kann. Und ich kann da nicht warten bis zum nächsten Morgen. Und wenn ich warte, ist es eines der schönsten stillen Gefühle, die ich kenne, wenn man ein Buch angefangen hat, macht es im Urlaub oft, dass ich was anfange und dann mir sage, jetzt wär's da mal nicht so gierig jetzt. Und wenn ich es dann beiseite lege und morgens aufwache und weiß, ich kann weiterlesen. Aber das ist jetzt keine Begabung. Ich behaupte, die Menschen, die sagen, ich lese nicht gerne, die haben die falschen Bücher erwischt und zwar von Anfang an. Ich saß in der Jury für den Deutschen Buchpreis. Und welche Bücher da aussortiert worden sind für die Shortlist, da habe ich nur gedacht, Leute, ihr vergrault wieder die Hälfte der Nation. Da bappt dann vorne drauf Deutscher Buchpreis und dann lesen die Leute was und verstehen es nicht, weil es ein bisschen unverständlich auch ist. Und dann
würden Sie sagen, in diesen Jurys wird grundsätzlich für leserfeindliche Bücher?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte einen wunderbaren Mitstreiter, das war Uwe Wittstock. Der ist Literaturchef beim Focus und wir beide haben gekämpft für, in Deutschland wird dieser furchtbare Unterschied zwischen E- und U-Literatur gemacht. Also alles, was ernst ist, behaupte ich jetzt mal, hat große Chancen für den Deutschen Buchpreis. Und alles, was leicht in Richtung Unterhaltung geht, also was in Frankreich mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet wird, das sind wirklich literarische und gute Bücher. Und literarisch bedeutet für mich, es hat eine schöne Sprache, es zieht mich in die Handlung rein, es ist ja im besten Sinne interessant. Und in Deutschland habe ich oft das Gefühl, dass man sich so ein Buch erkämpfen muss, erarbeiten muss. Und ich will bei einem Buch nicht arbeiten, also außer dass ich emotionale Arbeit leiste.
Also es darf schon anstrengend sein.
Natürlich, klar. Also wenn Sie mal gucken, was in Amerika mit dem Pulitzerpreis für Literatur ausgezeichnet wird, das sind großartige Bücher, das sind tolle Bücher. Also, und das sind Bücher für die ganze Nation. Ich werde natürlich nie mehr in die Jury für irgendein Buch eingeladen, das ist mir jetzt auch schon klar, das macht ja nichts. Nein, ich will überhaupt kein Jury-Bashing jetzt hier machen, sondern ich will nur dafür werben, dass man die Leute ans Lesen bringt. Ich werde ganz oft, also klar sprechen mich Leute auf Zimmerfrei an, aber viel häufiger werde ich darauf angesprochen, Mensch, Sie haben da so ein Buch empfohlen und dann haben die Leute echt nur noch Bruchstücke im Kopf. Aber ich kriege das dann trotzdem hin und sage, das war das und das Buch und ja, das ist ganz toll. Oder dass die Leute sagen, haben Sie ein Buch, ich möchte so gern was Schönes lesen. Und das macht mir so eine Freude, weil ich weiß, die Bücher, die ich lese. Also klar ist nicht jedermann hat Westermanns Geschmack, aber es ist schon eher allgemeingültig, glaube ich.
Trotzdem, Sie haben ja eine unglaubliche Macht eigentlich. Also Helge Malchow, Verleger, Kiepenheuer und Witsch, hat mal gesagt, also wenn sie schwärmt, dann gibt es kein Halten mehr, dann rennen die Leute los und kaufen die Bücher. Und das sieht man ja auch oft, also dass so Zitate von ihnen auf Buchdeckel gedruckt werden oder in Anzeigen in Zeitungen zu finden sind. Das ist schon auch eine ganz schöne Verantwortung, der man sich dann stellen muss, oder?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist eine richtige Verantwortung, weil sie können nicht einfach, also ich muss ja so Pi mal Daumen mit dem Quartett zusammen, muss ich so 8 bis 10 Bücher im Monat auch besprechen. Also es gibt dann schon auch Zweitverwertung.
Mit dem literarischen mit Quartett, wo Sie seit 2015 fest
genau
dazugehören.
Und das ist eine A, eine Verantwortung und B, das war auch Arbeit, mir dieses Vertrauen mir zu erarbeiten von den Lesern, dass die sagen, ja, wenn die Westermann das Buch empfiehlt, dann ist es auch mein Buch. Ne? Und ich merke durchs literarische Quartett, dass sich eine Idee dreht, also dass ich ein bisschen anspruchsvoller werde, aber ich gebe mir große Mühe, das dennoch zu vermitteln.
Wie wichtig finden Sie dann wirklich die klassische Literaturkritik?
Ich habe neulich einen Spruch von Walter Benjamin, dem Philosophen gelesen, der hat gesagt, ein deutscher Leser pfeift auf den Rezensenten. Ich finde es wichtig, dass Bücher besprochen werden, auch durch alle Genres durch, sehr, sehr wichtig. Es darf halt nur nicht aus dem Elfenbeinturm heraus passieren. Die Literaturkritiker müssen aus dem Elfenbeinturm raus auf die Straße und müssen den Leuten in einer klaren Sprache vermitteln können, warum sie dieses Buch empfehlen. Das ist mir wichtig.
Klassik à la carte, Luciano Pavarotti und Joan Sutherland mit dem Trinklied aus La Traviata. Tanzen Sie eigentlich auch gern, Frau Westermann?
Ja, also ich höre dieses Lied gerne und neulich hat mein Mann gesagt, ich kenne das gar nicht, wie gehen. Und dann habe ich im Rechner YouTube aufgerufen und dann sind wir durch die Küche gewalzt, weil mein Mann ist einer, der links und rechts rum Walzer kann. Und ich kann mich nicht so gut bewegen, ich kann so klassische Sachen, Walzer kann ich gut. Aber wenn es so ans Zappeln geht, da bin ich nicht so gut, da sind andere besser. Aber als Walzer tanze ich leidenschaftlich, gell?
Wir haben ja in dieser Stunde aus gegebenem Anlass schon ganz viel übers Abschiednehmen gesprochen, übers Neuanfangen. Man hat so das Gefühl, Sie sind immer noch mittendrin. Sie haben ja verschiedene Bücher schon geschrieben. Eins ganz speziell auch übers Älterwerden. Mit 65 geht dann aber doch noch was, haben Sie festgestellt. Im nächsten Jahr werden Sie nun 70. Ich habe mich gefragt, wie blicken Sie dem entgegen? Haben Sie jetzt beim Schreiben dieses Buches zu so viel Gelassenheit gefunden, dass Sie sagen, so, jetzt kann nichts mehr passieren?
Ich muss lachen, weil ich vorgestern in der Kneipe in Köln war und meinen Geburtstag besprochen habe. Ich habe Anfang Dezember Geburtstag. Der fällt zum Glück auf den Samstag. Und ich habe die Kneipe da gemietet. Und da musste man so alles absprechen. Und während wir so da reden, denke ich, Mensch, und der 70. ist ja jetzt kein Schaltjahr dazwischen, fällt auf den Sonntag. Wie toll ist das? Dann habe ich die Kneipe gleich für nächstes Jahr gemietet, damit da keine Weihnachtsfeiern, sondern die Westermann da drin feiern kann. Ich glaube, das wird ein harter Einschnitt, ganz ehrlich. Ich glaube, dass es schwierig wird. Aber trotzdem, ich bin einer, der sich unglaublich gut vorfreuen kann. Ich freue mich jetzt auf meinen Geburtstag, also den letzten in den 60er Jahren. Und dann werde ich mal gucken, was passiert. Es wird bestimmt nicht nur lustig, jetzt auf die 70 zuzugehen dann. Und bei Lesungen oder so, wenn dann ältere Herren oder meistens sind ja Frauen bei den Lesungen, Damen kommen und als ich mit dem anderen, mit dem letzten Buch unterwegs war, die haben dann gesagt, ach, ist doch gar nichts, ich bin 78, alles ist wunderbar, da geht noch ganz viel, da kommt noch ganz viel. Und dann denke ich immer, naja, ich habe ja gelernt, es zählt jetzt hier Frau auf Stuhl mit Mikro bei NDR Kultur à la carte. Mehr nicht. Jetzt hier, heute. Alles andere ist egal.
Auf welchem Stuhl sitzen Sie am liebsten?
Schöne Frage. Ich habe mir so einen Lesesessel machen lassen und da muss ich echt sagen, dass ich nicht so gern drin sitze. Da sitze ich immer quer und habe so die Beine über der Lehne. In so alten Stühlen, in so Lehnsesseln, wo ich weiß, da haben vor mir schon ganz viele andere gesessen und haben sich Gedanken über das Leben gemacht. Das sind, glaube ich, die Stühle, auf denen ich so gerne sitze. Und an Küchentischen. Ich habe ja beim literarischen Quartett dafür gekämpft, was ich so kämpfen nenne, dass wir einen Tisch haben und wo man auch mal auf den Tisch hauen kann, weil Bücher besprechen ist eine sehr emotionale Geschichte. Und wenn ich da in diesem Sessel hocke, da muss ich mir erstmal vorbeugen und nochmal gerade hinsetzen, bis ich da. Und das ist so eine, oh, das ist so eine Entspannungshaltung. Aber das hat leider nicht geklappt, im nächsten Leben klappt das. Ich sitze gerne am Küchentisch.
Christine Westermann, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Das war Klassik à la carte. Wenn Sie neugierig geworden sind und das Buch lesen möchten, manchmal ist es federleicht von kleinen und großen Abschieden und es ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Einen schönen Nachmittag wünschen Ihnen noch Christine Westermann und Katja Weise. Die Sendung können Sie wie immer auch nachhören im Internet unter ndr.de/ndrkultur.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.